Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. am Mikrofon. Und diese Sendung, sie steht ganz im Zeichen der Frankfurter Buchmesse. Heute Abend wird sie eröffnet. Das neue Buch der Journalistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, das wäre dort sicherlich ein Publikumsmagnet gewesen. Doch die Hallen in Frankfurt bleiben in diesem Jahr geschlossen. Corona-bedingt findet alles digital statt. Wir haben Schwarzers Lebenswerk trotzdem im Programm. Wir blicken auf den virtuellen Auftritt von Kanada in diesem Jahr, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, und zu Beginn die Gewinnerin des Deutschen Buchpreis 2020, Anne Weber.
Jetzt bleibt mir noch zu danken dem Matthes und Seitz Verlag, Andreas Rötzer, Angelika Klammer, die das Buch lektoriert hat, und encore et toujours Anne Beaumanoir, die die Heldin nicht nur dieses Buches ist, sondern eine wirkliche Heldin.
Anne Weber, gestern Abend wurde ihr im Frankfurter Römer der Deutsche Buchpreis verliehen für Annette, ein Heldinnen-Epos. Und warum die Autorin in ihrer Preisrede ausgerechnet ihre Hauptfigur, der Kommunistin, Resistanzkämpferin und Ärztin Anne Beaumanoir, gedankt hat, das habe ich meinen Kollegen Hubert Winkels gefragt.
Man kann es nur vermuten, dass die mittlerweile 96-Jährige, mit der sie gelegentlich oder häufiger gesprochen hat, um ihr Buch zu schreiben, sie dabei unterstützt hat. So wirkt der gesamte Auftritt von ihr, in gewisser Weise beglückt zu sein, diese Frau kennengelernt zu haben. Wobei ich den Kontrapunkt gestern Abend bei der Veranstaltung sehr schön fand, dass Frau Beaumanoir sagte, sie erkennt sich in dem Buch gar nicht wieder. Das fand ich die viel bessere Aussage als die, ich danke meinem Gegenstand sozusagen, nicht so nah. Aber die Offenheit, mit der man sagt, quasi schön gemacht, Anne Weber, aber ich bin's nicht, die hat mir gut gefallen. Also sie hat daran erinnert, dass es eben Literatur ist und nicht die Biografie eines lebenden Menschen, so wie er, der lebende Mensch, sie selbst empfindet.
Anne Weber schreibt ein Heldinnen-Epos. Eine Heldin wird beschrieben im postheroischen Zeitalter und dann hat das Ganze auch noch die Form eines Vers-Epos. Das klingt erstmal alles ein bisschen anachronistisch. Was hat uns denn Anne Weber als Buchpreisträgerin 2020 für unsere Gegenwart oder verortet in unserer Gegenwartsliteratur zu sagen?
Die Wahl eines Vers-Epos heute ist natürlich selber ein quasi avantgardistischer Akt. Also wenn man traditionell sein will, dann bedient man den psychologischen Roman, aber nicht das Vers-Epos. Das ist schon irgendwie sehr besonders. Es wäre noch viel besonderer, wenn sie tatsächlich gereimt hätte, ein festes Versmaß gehabt hätte und so weiter. Das wäre dann schon so Goethes Reineke Fuchs-mäßig auffallend gewesen. So muss man sagen, sind es auch in gewisser Weise umbrochene Prosazeilen, die von ihrer Länge her schon eine gewisse Rhythmisierung mit sich bringen. Also Vers-Epos darf man gar nicht so streng nehmen. Man kann das Buch quasi auch wie einen normalen Prosatext lesen. Aber sie verschafft sich dadurch verschiedene Vorteile. Also durch diesen kurzen Rhythmus der Zeile gibt es einen gedrängten Stil. Also dieser gedrängte Stil treibt den ganzen Roman vorwärts. Wobei sie ja auch durch mehr als ein halbes Jahrhundert muss, es sind 200 Seiten, und sowieso sehr viel Handlung unterbringen muss. Und das ergänzt sich. Und das Vers-Epos hat auch den besonderen Vorzug, dass er nicht wie ein psychologischer Roman so eine Innenperspektive von einer Person bedient oder versucht, dadurch Land zu gewinnen, sondern von außen sehen muss. Es ist quasi ein chronikalischer Text, einer, der den Zeitverlauf nachbildet. Und das tut sie auch. Deswegen kann sie jederzeit 5 Jahre springen, 10 Jahre springen, kurz mal verweilen. Dann kann sie raustreten als derjenige, der die Chronik vorstellt und sagt, ich erzähle euch jetzt, obwohl es blöd ist, trotzdem, das geht mir durch den Kopf, Folgendes. Also kann sich selber als Erzählerin so ins Spiel bringen, distanziert damit die erzählten Ereignisse. Und das tut dem Text eigentlich ganz gut, weil er sonst der vor allen Dingen im ersten Teil der großen Empathie mit der Frau, die unter Lebensgefahr jüdischen Kindern das Leben rettet in Paris unter der deutschen Besatzung. Man verfällt dem natürlich als Deutscher sowieso hemmungslos sozusagen voll Empathie. Und diese Form der formalen Distanzierung, die sie da gewählt hat, ist, glaube ich, für diesen Stoff, den sie da erzählt hat, vor allen Dingen für den ersten Teil, ich würde den ersten und zweiten Teil des Romans immer gerne unterscheiden, sehr von Vorteil. Er bringt eine gewisse Kühle, ohne dass das jetzt herzlos wäre, eine gewisse Kühle mit ins Spiel.
Von Ihnen höre ich jetzt eher verhaltene Begeisterung, Herr Winkels. Nahezu einhelliges Lob gab es ja aus dem Literaturbetrieb für diese diesjährige Entscheidung der jährlich wechselnden Jury des Deutschen Buchpreis. Überhaupt kam ja deren Arbeit um die Juryvorsitzende Hanna Engelmeier ja fast schon ungewöhnlich wohlwollend davon. Sind Sie da auch einverstanden mit Gewinnerin und mit dem ganzen Prozedere Deutscher Buchpreis 2020, Herr Winkels?
Also insgesamt finde ich die Sechserliste, die am Ende resultiert ist, sehr gut. Man hat aus dem Jahr wirklich ganz spontan gesagt, das Beste herausgeholt mit den 6 Büchern. Ich hätte möglicherweise einem anderen Buch den Vorzug gegeben, aber wie viele sagen, jeder Titel hätte den Preis bekommen können, finde ich auch. Was mir grundsätzlich bei der Jurybesetzung nicht gefällt, die letzten Jahre auch schon nicht, aber dieses Jahr besonders nicht, ist, dass allein 3 Buchhändler oder Buchhändlerinnen in der 7-köpfigen Jury sind. Und ich finde Buchhändlerinnen nicht besonders günstig, weil sie, wenn sie mit Büchern zu tun haben, immer ein ökonomisches Interesse verfolgen, nämlich viele Bücher verkaufen wollen. Und man macht doch Preise, die unabhängig sind vom Markt, deshalb, weil man eben nicht viele Bücher verkaufen muss, sondern frei nach der Qualität oder das, was man dafür hält, wählen kann. Und da, finde ich, sind Buchhändler nicht die ideale Besetzung. Und dass es jetzt schon 3 sind, halte ich für ein strukturelles Problem, das ich dem Börsenverein im vorigen Jahr auch schon mal gesagt habe. Aber man ist da einigermaßen indolent und steigert den Anteil noch. Wobei man wissen muss, dass der Börsenverein halt aus Buchhandlungen und Verlagen besteht im Grunde. Das ist, nimmt so kein Wunder.
Und der Börsenverein schließlich diesen Deutschen Buchpreis auch stiftet. Die Verleihungsfeier gestern Abend, die mussten auch Sie, Herr Winkels, auf dem Bildschirm verfolgen. Publikum war nicht zugelassen im Frankfurter Römer, wie auch überhaupt die gesamte Buchmesse auf physisch anwesende Gäste verzichten muss, Corona-bedingt natürlich. Mit welchen Erwartungen oder vielleicht auch Befürchtungen blicken Sie auf diese diesjährige Special Edition der Frankfurter Buchmesse?
Ich bin ja der Meinung, dass seit geraumer Zeit das Kuriosum: nächste Woche beginnt die Buchmesse, heute wird die Buchmesse eröffnet, jetzt haben wir die Buchmessenwoche, mehr oder weniger nur als Witz kursieren kann. Es gibt keine Buchmesse. Also alles, was an der Buchmesse sozusagen habhaft ist, was Leute da schätzen und mögen, findet halt nicht statt. Man hat keine Stände, man hat keine Gänge, man hat keine Partys, keine Treffen, keine Kritikertreffen, keine sonstigen Treffen von Menschen, die hören, diskutieren, lesen. Aber die Medien füllen halt die Seiten, die vorgesehen war für die Buchmesse, mit einer Diskussion der Frage, was passiert eigentlich auf einer Buchmesse, die gar nicht stattfindet, was natürlich dann wiederum so ein seltsames, bizarres, journalistisches Ereignis, eine Ereignisprothese herstellt. Also ich finde, wenn man es mit Humor sieht, geht's.
Hubert Winkels über den Deutschen Buchpreis und über die Frankfurter Buchmesse. In einer digitalen Special Edition wird sie heute Abend eröffnet. Wie gestern kurzfristig bekannt wurde, gänzlich ohne Publikum. Die 4.200 angemeldeten Aussteller, ein Drittel weniger als im letzten Jahr. Die hatten sich bereits seit Anfang September von der klassischen Hallenausstellung verabschieden müssen. Die Veranstalter haben eine digitale Repräsentation auf ihren Internetseiten realisiert. Auch übrigens für das diesjährige Buchmessen-Gastland Kanada. Und wie das geklappt hat, was sich der Ehrengast Kanada für seinen virtuellen Auftritt hat einfallen lassen, das habe ich meine Kollegin Tanja Lieske gefragt.
Auf den entsprechenden Seiten, Frau C., findet man vor allem Podiumsdiskussionen. Autorinnen und Autoren treffen sich da im virtuellen Raum. Den Auftakt macht eine Runde am morgigen Mittwoch, die man sich dann ab 10 Uhr anschauen und anhören kann. Da sprechen die kanadischen Illustratoren David Robertson, Guillaume Perrault und Sidney Smith miteinander. Thema der Veranstaltung ist Picture Perfect. Es soll um die Kunst der Illustration gehen. Ich würde Ihnen da jetzt gerne noch etwas mehr verraten, aber die Ankündigung ist doch etwas spärlich, sodass man das Ereignis tatsächlich abwarten muss.
Aber David Robertson, Guillaume Perrault und Sidney Smith, das klingt jetzt ja so, als wäre man bemüht, das Frankophone und das Anglophone Kanada gemeinsam auf die Bühne zu bringen. Gilt das auch für weitere Veranstaltungen?
Das ist ganz genau so. Der Buchmessenauftritt Kanadas, der reale, der erst nächstes Jahr stattfinden soll, und der virtuelle, beide stehen ja unter dem Stichwort Singular Plurality oder jetzt französisch Singulier Pluriel. Also übersetzen kann man das in etwa Vielfalt in einem. Kanada zeigt sich da als weltoffenes, als multikulturelles Land, als ein Land, in dem Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft gut miteinander leben. Und David Robertson, der da mit diskutiert, gehört übrigens nicht nur zum anglophonen Kanada, sondern auch zu dem indigenen Volk der Cree, also zu einer der sogenannten First Nations. Und unter genau dieser Arithmetik findet man dann auch die folgenden Veranstaltungen. Um 10 Uhr übermorgen am Donnerstag geht es weiter. Da treffen sich dann Alex Olin, Joshua Whitehead und Jacqueline Saucier. Und die drei wollen unter dem Titel Hope Against Despair darüber sprechen, welche Rolle Hoffnung denn in den globalen Krisen der Welt in diesen Tagen spielt und wie sich Künstler da einordnen können. Ja, und wieder haben wir da das Französische, das Englische und das indigene Kanada auf der Bühne.
Vielfalt, Hoffnung, Kanada präsentiert sich auf der diesjährigen Special Edition der Frankfurter Buchmesse als weltoffene, tolerante Nation. Das klingt ja fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Gibt es da keine Krisen oder Konflikte in der kanadischen Gegenwartsliteratur?
Wenn man einen Realitätsabgleich macht, sicher weiß man, dass Kanada ein Land mit einer sehr langen liberalen Tradition ist und dass es auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass es ein Einwanderungsland ist. Integration ist dort gelebter Alltag. Was ich Ihnen aber auch ganz sicher sagen kann, Frau C., ist, dass in den Texten vieler kanadischer Gegenwartsautoren, die eine Flucht oder Migration erlebt haben oder die zu den genannten First Nations gehören oder die mit all dem über ihre Herkunft verbunden sind, dass man in diesen Texten auch viel erfährt über Rassismus, Ausgrenzung, Stigmatisierung und Verlust. Um nur einmal zwei Autoren zu nennen, die hier relevant sind, Louis-Carl Picard-Sou hat in Der große Absturz berichtet vom Elend in den Reservaten im Norden Kanadas oder Bella Sharon erzählt in ihrem Roman Boat People davon, dass man als Flüchtling, wenn man übers Meer nach Kanada kommt, in etwa so ungnädig behandelt wird wie Bootsflüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Europa kommen. Diese Konflikte und Schattierungen habe ich im diesjährigen digitalen Gastland-Auftritt nicht gefunden.
Wie bewerten Sie denn, Frau Lieske, insgesamt diesen digitalen Gastland-Auftritt von Kanada?
Wenn ich ganz ehrlich bin ich ein bisschen enttäuscht. Es gibt auf der Webseite von Kanada FBM 2020, das ist das Vorbereitungskomitee, eine Bildergalerie, in der knapp 60 Autoren und Autorinnen sehr hübsch fotografiert sind. Aber in jedem Wikipedia-Artikel finde ich mehr Informationen über Leben und Werk dieser SchriftstellerInnen. Es wurde für diese Buchmesse also äußerst wenig Original Content produziert. Die meisten Veranstaltungen stehen schon im Netz und werden nur verlinkt. Darunter durchaus hörenswert ein munteres Gespräch, das Margaret Atwood 2019 mit Cherie Demalein während des Vancouver Writers Fests geführt hat. Das kann man aber auch schon seit einem Jahr auf Spotify hören.
Tanja Lieske über Kanadas digitalen Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2020. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, dann können Sie das in diesem Jahr kostenfrei im Internet tun. Dort gibt es um 18 Uhr die Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse zu sehen, ebenso wie, Sie haben es gerade gehört, viele weitere Programmpunkte. Die Aufmerksamkeit wäre ihr in den Frankfurter Messehallen sicher gewesen. Gleichzeitig hat sie die gar nicht mehr nötig. Man hört ihr ohnehin zu. Alice Schwarzer, die nimmermüde Streiterin für die Rechte der Frauen, ist längst zu einem Aushängeschild der zweiten Welle des deutschen Feminismus geworden. Anfang Dezember wird sie 78 Jahre alt. Nun erscheint ihr zweites Erinnerungsbuch unter dem Titel Lebenswerk. Darin zieht Alice Schwarzer Bilanz zu ihren politischen und publizistischen Erfolgen und wenigen Niederlagen. Shirin Suchitrawala mit den Einzelheiten.
Im Jahr 2011 erschienen unter dem Titel Lebenslauf Alice Schwarzers Erinnerungen. Darin schilderte sie, was ihr wichtig schien zwischen 1942, dem Jahr ihrer Geburt, und 1977, dem Ersterscheinungsdatum der von ihr begründeten Zeitschrift Emma. Offenherzig und unterhaltsam, dabei immer wieder bemüht, das öffentliche Bild von sich selbst zu korrigieren, gab sie damals Auskunft, sodass man gespannt sein durfte auf den zweiten Teil ihrer Erinnerungen. Lebenswerk heißt dieser zweite Band. Diesmal plaudert sie nicht aus dem Nähkästchen, sondern resümiert ihre politischen und publizistischen Kampagnen. Und das sind viele. Schließlich kämpft sie seit einem halben Jahrhundert für die Belange von Frauen. Dabei ist sie längst zu einer, wenn auch heiß umstrittenen, Institution geworden. Eine Institution ohne Institution, wie sie selbst sagt.
Wo bei anderen Menschen der Beruf steht, ist bei mir häufig zu lesen: Alice Schwarzer, Feministin. Als sei meine politische Haltung mein Beruf. Und als hätte der Feminismus nicht viele Facetten. Und so manche sogar konträr zu meinen Überzeugungen. Nein, von Beruf bin ich Journalistin. Von Überzeugung Humanistin, Pazifistin und Feministin. Und als solche stehe ich in einer ganz bestimmten Tradition. Ansonsten stehe ich nur für mich. Für das, was ich persönlich getan oder veröffentlicht habe.
Genau darum geht es in Ihrem Buch, um das, was sie persönlich getan und veröffentlicht hat. In erster Linie also um die vielen Kampagnen, die sie angestrengt hat. Von der Sternaktion Wir haben abgetrieben, über die Porno-Kampagne bis zu ihrem Kampf gegen die Prostitution. Siege und Niederlagen, mit denen sie prahlt wie andere Großmütter mit den Fotos ihrer Enkel. Unanfechtbar und ziemlich selbstverliebt. Das verzeiht man ihr auch darum, weil die Bandbreite und Ausdauer ihres Engagements beeindruckend ist. Mehr noch, die von ihr angestoßenen Debatten haben die Geschichte der Bundesrepublik und des wiedervereinigten Deutschland mitgeprägt. Darauf ist sie stolz und kann es auch sein. Doch ihre Selbstbeweihräucherung nervt mitunter auch. Ständig verweist sie darauf, dass sie oder Emma die einzigen, ersten, hartnäckigsten waren, die das oder jenes gemacht hätten. Permanent stellt sie zudem ihre vertrauliche Nähe zu den mächtigen, schönen und einflussreichen dieser Welt heraus. Heißen sie Romy Schneider oder Angela Merkel. Geschenkt. Wer wissen will, was sich in den letzten 50 Jahren hierzulande in der Frauenfrage getan hat, ist mit diesem Buch gut beraten. Alice Schwarzer bezieht darin klipp und klar Stellung. Sie sagt, wo sie steht. Sie benennt ihre Differenzen zu anderen. Wie stets wettert sie gegen jede Form von Kulturrelativismus. Mit der islamischen Welt durchaus vertraut, über ihre algerische Wahlfamilie hat sie 2018 ein eigenes Buch veröffentlicht, zeigt sie etwa kein bisschen Verständnis für den laxen Umgang mit der Vollverschleierung.
Sollen wir die Burka verbieten, werde ich immer wieder gefragt. Was für eine Frage. Selbstverständlich müssen wir die Burka in unseren Demokratien verbieten. Dieses Leichentuch, unter das die Islamisten in ihren Ländern die Frauen zwingen. Wir würden ja auch einen schwarzen Menschen nicht mit Ketten an den Füßen von seinem Herrn durch unsere Städte schleifen lassen, nur weil das bei denen so Sitte ist.
Strikt und klar verhält sie sich auch in anderen Fragen, rigide, unnachgiebig. Kritik an ihren Entscheidungen, etwa dass sie im Prozess gegen den Wettermoderator Jörg Kachelmann für die frauenfeindliche Bild-Zeitung schrieb, wischt sie fort. Keine andere Zeitung habe sie als Kommentatorin angefragt. Das klingt, als hätte sie keine eigene Plattform. Ähnlich schnoddrig und kurz angebunden ihr Umgang mit ihren Schwierigkeiten mit der Steuerfahndung oder mit ihrer fast Nachfolgerin Lisa Ortgies. Dass Alice Schwarzer nicht mehr ans Aufhören denkt, Chefredakteurin von Emma bleiben wird, solange es geht, sei ihr gegönnt. Wie ihr überhaupt diese Form von weiblichem Chauvinismus, der sie und ihr Werk umgibt, gut steht. Dabei hat sie nicht nur Frauengeschichte geschrieben, sondern immer wieder auch Fernsehgeschichte. Auch daran erinnert sie sich. Unvergessen, wie sie 1988 mit dem humorlosen Schauspieler Klaus Löwitsch aneinander geriet und sich, um zu demonstrieren, dass Frauen und Männer noch längst nicht gleichberechtigt seien, wie er breitbeinig ins Sofa lümmelte, was Löwitsch wiederum so unlustig fand, dass er die Sendung verließ. Im Alter von 46 Jahren antwortete Alice Schwarzer auf die Frage, auf wen sie im Gegensatz zur Allgemeinheit nichts kommen lassen würde, auf mich. Das ist genau die Art Selbstbewusstsein, die sich durch ihr Lebenswerk zieht. Nicht zweifelsfrei, selbstironisch, aber sich nonchalant über jeden Zweifel erhebend.
Shirin Soce-Travalla über Alice Schwarzer, Lebenswerk, erschienen im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch. Die Sendung Forschung aktuell fragt heute nach der Wirksamkeit von Antikörpertherapien gegen Covid-19. Donald Trump, immerhin sollen sie ja geholfen haben. Gleich nach den Nachrichten erfahren Sie mehr dazu. Vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.